Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Träume und Tagträume von Kindern, Sehnsüchte eines Königspaares und Sehnsüchte von Jugendlichen und ein Blick auf die Entstehung und Verbreitung eines fürchterlichen Virus mit dem Namen Fake News. Alles das heute bei den besten sieben der besten Liste des Deutschlandfunk im Monat Oktober, ausgewählt von unserer 30-köpfigen Jury aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im Studio, um Ihnen die Bücher vorzustellen, ist unsere Jurorin und Redakteurin der Süddeutschen Zeitung Roswitha Budeus-Budde. Und wie jeden ersten Samstag im Monat am Mikrofon Ute Wegmann. Roswitha Budeus-Budde, heute ist der 1. Oktober, ein Tag, der für Sie ein Stichtag ist. Sie waren 26 Jahre, ich habe es eben gesagt, verantwortlich für die Kinderbuchseite in der Süddeutschen Zeitung. Vieles haben Sie natürlich noch darüber hinaus gemacht. Die Redakteurstätigkeit endet jetzt. Was geht denn alles weiter?
Erstmal das Allerwichtigste, die Kinderbuchseite geht weiter mit meiner Nachfolgerin.
Großartig.
Kathleen Hildebrandt. Und das war eigentlich meine Sorge während dieser Zeit, wo man nicht ganz genau wusste, was kommt denn jetzt. Denn die Zeitungen haben es schwer. Papierknappheit, Leserabonnements gehen zurück. Und darum war es mir einfach wichtig, dass das bleibt. Außerdem schreibe ich auch weiter für die SZ und auch für die Goethe-Institute arbeite ich und für den Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Bayern. Also es gibt genug.
Und die Kulturzeit.
Und die Kulturzeit, die Dreisat-Kulturzeit machen wir natürlich auch weiter. Es gibt genug zu tun bei der Kinder- und Jugendliteratur und das hört auch nie auf.
Das ist wunderbar. Jetzt die besten sieben, Roswitha Budeus-Budde. Nachts im Traum lautet der Titel unseres ersten Bilderbuchs der Künstlerin Sonja Danowski. 2018 war sie zuletzt auf den besten sieben. Ihr künstlerischer Schwerpunkt liegt auf dem Bilderbuch. Damit ist sie international erfolgreich in über 20 Ländern. Geboren ist sie in Iserlohn, hat Design studiert und lebt heute in Berlin. Ihr Markenzeichen sind gedeckte, warme, eher dunkle Farben. Und alles, kann man sagen, ob Tier, ob Mensch, ob Pflanze, wird in ihren Gemälden lebendig. Das Dunkle, Warme, das passt nun hervorragend zu den Träumen der Kinder, die sie uns hier in Verbindung mit Haikus präsentiert. Ein wunderbares Buch, das mit Fantasie und Wirklichkeit spielt. Wie ist es aufgebaut? Wie ist es gemacht?
Also ich finde es sehr raffiniert, dass man erst immer ein schlafendes Kind sieht. Und dann schlägt man um und auf einmal ist man im Traum dieses Kindes, der eben mit knappen Haikus angedeutet wird. Also man sieht zum Beispiel schon auf dem Cover, und das ist eigentlich eins meiner Lieblingsbilder, wie dieses Mädchen davon träumt, dass die Lotusblüten herumfliegen, nicht nur bei den Fischen, sondern sie wartet auch auf den Wind, der sie wegträgt. Oder der Junge, der in einer Stadt zu wohnen scheint, und die Natur quasi mit seinem großen Schmusetier bewegt und sich damit auch in den Wald. Es sind Hoffnungsträume, die in diesen Bildern zu sehen sind, die aber gleichzeitig den Zuschauer auffordern, sich die Geschichte auch dazu zu erzählen. Und am besten ist der letzte Satz. Was würdest du träumen? Also Träume als etwas, was im Grunde genommen Hoffnung macht, für die Zukunft der Kinder, dass sich auch was verändern kann und dass sich was verändern wird.
Jetzt haben Sie es schon gesagt, man hat erst eine Doppelseite mit einem schlafenden Kind. Auch Kinder, das muss man auch dazu sagen, unterschiedlicher Nationalität oder Herkunft. Dann blättert man um, dann hat man auf der linken Seite das Haiku, auf der rechten Seite nochmal ein großformatiges Bild. Ich will jetzt mal ein Haiku kurz vorlesen von Hakim. Blumen, die leuchten, Tanz der Korallen in tiefer See. Ich verstehe jedes Wort. Es geht doch auch in dem Buch um die Verbindung zwischen Kind, Tier und Natur, oder?
Ja, und das Wunderbare eigentlich ist, dass fast immer das Schmusetier das Tier ist, das dem Kind hilft, seine Welt in der Natur zu entdecken. Das ist so ein guter Schlüssel und zeigt, wie wichtig Schmusetiere sind.
Ein warmes, ein warmherziges Buch für eine jetzt dunkle Jahreszeit. Nachts im Traum von Sonja Danowski, Bohem Verlag. 64 Seiten ab 4 Jahren. Auch im zweiten Buch geht es um genau das. Ein Verschwimmen, Verbinden von Fantasie und Wirklichkeit. Ferien im Haus am Fluss von Eva Roth erzählt von den Sommerferien im Haus des doch eher, naja, fremden, schweigsamen Großvaters, dem sich die neunjährige Fanny langsam annähern muss. Eva Roth, geboren 1974, lebt in Zürich, schreibt Theaterstücke, Bilderbücher und Romane für Kinder und ist Lektorin im Atlantis Verlag. Wie verknüpft denn Eva Roth in Ferien im Haus am Fluss diese beiden Ebenen?
Es beginnt einfach damit, dass das Mädchen sich einsam fühlt und in diesem seltsamen Haus des Großvaters eine Klappe entdeckt, die sie öffnet. Und diese Klappe führt sie in den Keller. Und da findet sie eine Reihe von Wesen, muss man fast sagen. Es sind Tiere, eine Kröte, ein Schwan, der eigentlich was anderes ist, eine Kartoffel und 29 Asseln. Und später kommt auch noch ein Staubtier dazu. Und jetzt fängt sie an, mit diesen Tieren zu reden. Und das ist wunderbar, weil es ganz genau die magische Phase der Kinder aufnimmt. Wir kennen das alle, das Kind, das am Tisch sitzt, neben sich einen Teller hat und mit seinem Fantasiewesen redet und es fragt, möchtest du auch was essen? Und das ist eigentlich in diesem Buch so faszinierend, weil der ja im Anfang schwierige oder sagen wir sehr entfernte Großvater und seine Freundin auf diese Geschichte eingehen. Die steigen mit in die Fantasiewelt und helfen so eigentlich dem Mädchen, dass es sich bei ihnen wohlfühlt.
Diese Tiere erzählen dem Mädchen, dass sie jemanden vermissen aus ihren Reihen. Eine Figur, ein Wesen, das immer oben in der Menschenwelt unterwegs ist. Und diese Figur ist immer mit Geschichten wieder in den Keller zurückgekehrt. Und die Wesen fordern ja jetzt von diesem Mädchen, dass auch sie Geschichten erzählt. So kann es also sein, wenn man selber Unterstützung braucht, aber plötzlich zur Unterstützerin wird. Das gibt ja Kraft. Ist es denn so, dass, so habe ich es ein bisschen gelesen, es vor allem die erzählten Geschichten sind, die die Kraft geben. Beiden, also sowohl den fiktiven Wesen als auch dem Mädchen.
Es sind die erzählten Geschichten. Und das Besondere daran ist, dass ja die Geschichten lebendig werden. Die Tiere, um aus diesem Loch herauszukommen und diese verschwundene Kröte zu finden, diese Tiere müssen zum Aufsteigen aus diesem Keller einfach Geschichten hören. Und in diesen Geschichten verwandelt das Mädchen eigentlich die Gegenwart und die Zukunft dieser Tiere. Und wo landet sie? Sie landet natürlich an der Oberfläche. Sie landet im Garten beim Großvater und seiner Freundin. Also für mich war eigentlich das Wunderbarste, dass die Erwachsenen so mit in diese Geschichten einsteigen.
Ein Kinderroman ab 8. Ferien im Haus am Fluss von Eva Roth, Jungbrunnen Verlag, 96 Seiten. Vom Träumen und Tagträumen zum Wünschen. Es waren einmal ein König und eine Königin, die herrschten glücklich über ein schönes Land, doch sie hatten keine Kinder. So ging der König eines Nachts zur königlichen Erfinderin. Und die Königin ging zu einer schlauen alten Hexe, die im Wald lebte. Sie baten beide um dasselbe, ein Kind. So beginnt das Buch und sieh da, plötzlich hatten sie zwei. Die Erfinderin konstruierte einen Holzroboter, die Hexe zauberte aus einem Baumstumpf eine Prinzessin. Das Leben ist wunderbar, es gibt nur ein Geheimnis. Jeden Morgen muss der kleine Roboter seine Schwester zurückverwandeln, weil sie nachts zum Baumstumpf wird. Das Drama beginnt, als er es eines Morgens vergisst und der Holzklotz von der Kammerzofe aus dem Fenster geworfen, schließlich auf einem Holztransporterschiff landet. Tom Gold, schottischer Cartoonist und Illustrator, bekannt aus der New York Times und dem Guardian, ist der Erfinder dieser beiden Figuren. Es ist sein erstes Kinderbuch, Der kleine Holzroboter und die Baumstumpfprinzessin. Wie geht das Abenteuer weiter, Roswitha Budeus-Budde, und was hat sich denn Gold Besonderes dabei ausgedacht?
Also ich habe mich ja die ganze Zeit gefragt, wie nah ist er am klassischen oder Kunstmärchen? Weil in dieser Geschichte eigentlich nichts Grausames passiert. Es ist auch keine Polarisation da zwischen Gut und Böse, sondern es ist eine echte, sehr schöne Geschwistergeschichte. Und dieses Bilderbuch würde ich wirklich gerne mal mit Kindern testen, was es ändert beim Erzählen, dass wir es mit einem Roboter zu tun haben und mit einer Baumstumpfprinzessin, besonders der Roboter, die Funktion des Roboters. Da sind wir ja mitten in der Gegenwart. Wie nehmen das die Kinder auf? Und es ist natürlich ein Märchen, es geht ja gut aus.
Nun erlebt ja dieser kleine Holzroboter und natürlich auch die Prinzessin ihr Leben verschiedene Abenteuer. Und das ist ja auch was sehr Besonderes, was er hier gemacht hat, der Illustrator. Er erzählt diese Geschichten nicht aus, die einzelnen, sondern er gibt uns einzelne Bilder, 6 auf einer Seite. Der Schlüssel des Riesen steht dann unten drunter. Man sieht eine riesige Hand, einen riesigen Schlüssel. Oder der einsame Bär und man sieht den Roboter gegenüber einem Eisbär sitzend. Das heißt, unsere Fantasie wird angekurbelt. Wir sind aufgerufen, uns die Geschichten, die dahinter stecken könnten, selber zu überlegen. Das ist ja schon sehr toll.
Das ist einfach wunderbar, weil hier müssen die Eltern einsteigen. Und da kann man wunderbar etwas dazu erzählen, als Eltern aus der Erinnerung oder andere Märchen einschieben. Also das fand ich eigentlich das ganz Besondere an diesem Buch.
Jetzt habe ich noch eine ein bisschen abseitige Frage. Die Queen ist tot. Wir haben viel Kritik an der Monarchie gehört. Ist denn eine Königshausgeschichte als Kinderbuch heute noch zeitgemäß?
Also ich glaube schon, weil das sind ja alles irgendwie feste Figuren, die die Kinder auch aus anderen Märchen kennen. Das sind Typen. König und Königin kommen ja oft in den Märchen vor. Und das ist weit weg von der Realität, die wir heute erleben.
Wir haben es gehört, viel Raum bietet die Geschichte den Eltern, die vorlesen, mit eigenen wunderbaren Geschichten sich auszutoben. Der kleine Holzroboter und die Baumstumpfprinzessin von Tom Gold aus dem Englischen von Jörg Mühle, Moritz Verlag, 40 Seiten ab 4. Von den Kinderwünschen zu den Jugendsehnsüchten. Im nächsten Roman geht es eher darum, etwas festzuhalten, was verloren geht. Das Zuhause, den Vater, den sterbenden Großvater. Zu viel auf einmal, wenn man 13 Jahre alt ist, wie Jette. Josephine Sonneson, geboren 1994 in Düsseldorf, studierte nach Philosophie literarisches Schreiben in Hildesheim und debütiert hier mit der intensiven Geschichte Stolpertage über Veränderungen im Leben. Ein neuer Ton im Jugendbuch, den ich sehr mochte. Sie auch, Roswitha Budiersbude?
Also dieses Buch ist einfach faszinierend, weil die Autorin so eine wunderbare Wortfinderin ist. Sie braucht überhaupt nicht viel zu sagen, wenn sie erzählt, dass der Großvater Kreiselgespräche mit ihr führt. Dann weiß man, was passiert. Oder dass sie immer wieder Begriffe findet, die zeigen, wie verwirrt sie eigentlich im Augenblick ist. Es ist dieses typische, eine unterschwellige Traurigkeit, dass etwas aufhört, eben die Familie zerbricht, wird aber auch vielleicht wieder neu. Der Großvater stirbt, aber es war ein Tod, in dem sie ihn gut loslassen kann. Und sie findet auch die neue Wohnung ganz schön, obwohl sie aus der alten erst gar nicht ausziehen wollte. Und sie kann sich im Grunde genommen immer nicht entscheiden, welche Gefühle will sie eigentlich. Will sie Traurigkeit? Will sie Freude auf die Zukunft? Diese Veränderungen machen ihr Angst.
Es ist eigentlich eine typische Pubertätsgeschichte des Hin- und Hergerissenseins, des wirklichen Stolperns durch den Alltag, kann man sagen, oder?
Ja, sie sagt ja immer, es müsste eigentlich so sein, also dass die Eltern wieder zusammenkommen. Aber dann sieht sie, es wird anders und es wird auch anders gehen. Also diese Sprache ist unglaublich, wenn sie morgens im Bett liegt und eigentlich aufstehen muss, um in die Schule zu gehen, schreibt die Autorin, ich sammle meine schläfrigen Körperteile zusammen. Und oft ist es auch ein Stream of Consciousness, dass einfach die Gefühle aus ihr herausbrechen und sie versucht, sie zu sortieren. Aber es ist nie erklärend so, dass man verwirrt ist, sondern man folgt ihr und weiß, gerade diese Verwirrungen führen dazu, besonders wenn man so eine liebevolle Schwester und eine liebevolle Mutter hat, dass sie ihren Weg gehen wird, auch wenn sie begreift, es geht wie Stolpern, einen Schritt vor, einen Schritt zurück, aber man hat den Boden unter den Füßen.
Ein Jugendroman über Abschied, Tod, Trauer und vor allen Dingen über einen Neubeginn. Stolpertage von Josephine Sonneson, Carlsen Verlag, 176 Seiten ab 12. Dem nächsten Roman muss man eine Warnung voranstellen, denn er erzählt auf eindringliche Weise von der Gewalt in einer Familie. Und das alles nach einer wahren Begebenheit. Christian Duda, 1962 in Graz geboren, lebt in Berlin, ist auch als Autor von Theaterstücken und als Regisseur tätig, war schon mehrmals mit seinen Geschichten auf den besten Sieben. Er hat diese Geschichte geschrieben. Duda nimmt die Geschichte eines Jungen, der durch die Ermordung seiner Mutter durch den eigenen Vater an den Rand der Gesellschaft rutscht. Er überprüft Fakten und zieht uns hinein in die Geschichte und das Schicksal dieses Jungen, Baumschläfer. Wie macht Duda das?
Er macht das auf so eine, ich müsste fast sagen, brutale Weise, dass man der Geschichte nicht entkommt. Er nimmt die Zeitungsartikel, die Medieninformationen und erzählt eigentlich das, was die schreiben, fügt aber immer dick gedruckt ein, was nach seiner Meinung der Junge wirklich denkt, der Junge wirklich will, der Junge wirklich braucht. Und das steht in großem Kontrast zu dem, was die Fürsorge mit ihm macht, was das Heim mit ihm macht und auch diese Mitleidsszenen am Schluss, wo er in einem Pappkarton an einer sehr bürgerlichen Wohnanlage lebt und wo er immer aus Mitleid ab und an mal was zu essen bekommt, aber nie wirkliche Hilfe. Und was so furchtbar ist, sind die Worte: Traue niemandem, misstraue allen, glaube kein Wort, alle lügen.
Das, was einen als Leser oder Leserin ja so unglaublich berührt, ist, dass man sieht, dieses Leben hätte ganz anders verlaufen können. Er hätte immer wieder eine andere Abbiegung nehmen können, wenn er die Kraft gehabt hätte, wenn er die Unterstützung gehabt hätte.
Ja, er hatte immer Unterstützer, die ihm nicht wirklich geholfen haben, sondern die ihn nur irgendwie in bester Absicht versorgen wollten. Also diese Fürsorgerin, die ihn ja auch erstmal auffängt, aber dann begreift, mit dem, was sie gelernt hat oder mit dem, was sie immer tut, kommt sie bei ihm nicht weiter. Sie wird ihn nicht für den Winter irgendwo in einem Heim unterbringen oder in der Psychiatrie. Das wird nicht kommen, sondern es hätte eigentlich nur einer offenen Tür bedurft oder mehr Menschen wie diesen Polizisten, der ihn irgendwann mal nach einem Diebstahl mitnimmt und ihn nicht abliefert, ihn nicht anzeigt, weil er seine Geschichte kennt. Da hätte es mehr Menschen gebraucht, die den Mut haben, nicht nur Mitleid zu haben, sondern auch den Jungen zu sehen und nicht nur ihre gute Absicht.
Dieser Junge hat zwar einen Grabstein, aber Christian Duda setzt ihm mit diesem Buch ein Denkmal. Baumschläfer von Christian Duda, Verlag Belz und Gelberg, 198 Seiten, ab 14. Um Gewalt, konkret um väterliche Gewalt, geht es auch in der nächsten Geschichte. Die Sonne so strahlend und schwarz. Die Autorin Chantal Fleur-Saint-Jean ist eine afrodeutsche Lektorin, Literaturaktivistin und Diversity-Trainerin. Seit 2013 hat sie mehr als ein Dutzend Ratgeber, Romane und Kinderbücher veröffentlicht. Darüber hinaus ist sie seit 2019 als Referentin für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt bei Queer-Format, der Berliner Fachstelle für queere Bildung. Es ist ein Versroman, Roswitha Budeus-Budde, erzählt von Nova, die gerade mit ihrem jüngeren Halbbruder und der Mutter nach einem Desaster häuslicher Gewalt in eine neue Wohnung gezogen ist. Nun könnte alles neu beginnen, ganz langsam könnten die Narben verheilen. Ihre beste Freundin hilft ihr dabei und dann gibt es eine Begegnung, die das Leben des Mädchens verändert. Akua, es ist Liebe auf den ersten Blick. Dass wir uns das nicht nehmen lassen, schwarz und schön, stark und weich, queer und femme, verletzlich und heilend und so voller Liebe zu sein. Das ist die größte Revolte, die wir beginnen können. Roswitha Budeus-Budde, das ist ein Zitat aus diesem Versroman. Ist das in erster Linie ein queerer Liebesroman oder geht es um mehr?
Es geht eigentlich um viel mehr. Was mich zuallererst eigentlich fast erschüttert hat, ist die Art, wie diese freie Lyrik geschrieben ist. Man findet eine Autorin, die völlig ohne Schutzschild alles, was sie gerade empfindet, alles, was sie gerade sieht, einfach in dieser freien Lyrik ausbreitet. Und darum wird es natürlich sehr viel mehr. Es wird im Grunde dann die Geschichte eines Mädchens, das oder einer jungen Frau, das verzweifelt versucht, ihren Weg zu finden. Was sehr schwer ist, weil die Probleme, die sich in diesem Leben aufhäufen, sind eigentlich so groß, dass man da als Jugendliche gar nicht selbst mit fertig werden kann. Und da ist es vielleicht die Liebe zu Akua, die ihr zeigt, du musst jetzt selbst etwas tun, um dein Leben zu ändern und diesen entsetzlichen Stiefvater, der wieder bei der Mutter und in der Familie angekommen ist, diesem entsetzlichen Stiefvater zusammen mit dem kleinen Bruder zu entkommen. Sehr ergreifend wird erzählt, wie sie sich einer Bewegung anschließt, die alle toten Schwarzen in Deutschland nennt und an sie denkt. Also das ist etwas, an das man sich eigentlich gar nicht erinnert unter den vielen aktuellen Nachrichten, die man so bekommt.
Diese Verbundenheit, die Sie hier ansprechen, mit den Vorfahren, mit den gestorbenen Vorfahren, auch aus anderen Jahrhunderten, auch durchaus aus anderen Ländern und von anderen Kontinenten, das habe ich auch als ein sehr zentrales Thema dieses Buches gelesen.
Ja, das ist es, weil sie irgendwie natürlich nach ihren Wurzeln sucht. Und das sind alles besondere Persönlichkeiten. Sie nennt ja ihre Familie eine Multikulti-Kleinfamilie. Der Glaube und die Mythen ihrer Vorfahren beeinflussen sie natürlich auch noch und gehören mit in die Geschichte. Aber was mich immer wieder beeindruckt, ist dieses Schreiben ohne Schutzschild. Und darauf muss man sich einlassen, denn das ist ein Buch, was einen sehr umwirft.
Was noch zu erwähnen wäre, ist, dass Schwarz in dem Fall hier groß geschrieben ist. Die Sonne, so strahlend und schwarz, von Chantafleur Saint-Jean, Thienemann Verlag, 382 Seiten, ab 13. Unser siebter Titel ist ein Comic. Glauben Sie an die Wahrheit? Die Journalistin, Chefreporterin des Le Nouvel Observateur und Sachbuchautorin Duan Bui besucht die Truther, die Flacherde-Anhänger, die Klimaskeptiker und Impfgegner, Trump und die Quinon-Leute. Sie fährt in eine Fake-News-Fabrik in Nordmazedonien und betrachtet den Dschungel der Algorithmen. Erschreckende Erkenntnisse, oder, Roswitha Boseus-Budde?
Es ist wunderbar, wie sie diese ganzen Begegnungen in Cartoons schildert. Und das hat ja schon eine ganz neue Dynamik. Da wird nicht irgendwie erzählt, was ein Querdenker oder ein Truther denkt, sondern da steht so ein Mann und in der Blase über ihm steht das, was er da wirklich glaubt. Und das ist irgendwie so sarkastisch und so skurril, das schafft man nur in einem Comic. Und was mir auch gut gefällt, sie fängt gleich damit an, dass sie eigentlich wie Alice im Wunderland in ein tiefes Loch fällt. Und dieses tiefe Loch, das ist das Netz, das sind die sozialen Medien, die bei ihr sehr, sehr kritisch gesehen werden. Sie zeigt, wie all dieser, jetzt sage ich mal altmodisch, Aberglaube, der über die Welt gerade wabert, wie der einfach von den sozialen Medien, wo jeder seinen Mist in die Welt kräht, weiter verbreitet werden und kaum zu stoppen sind.
Gezeichnet hat das Ganze Leslie Play, 1980 geboren, Autorin, Illustratorin, auch sie lebt in Paris. Sie haben es jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet. Wie hat sie das gezeichnet?
Das sind eigentlich echte Cartoons. Da könnte jede Folge oder immer zwei Bilder könnten auch in einer Zeitung erscheinen. Einfach zu dem Beispiel Impfgegner. Das ist jetzt nicht eine Graphic Novel, in der eine Geschichte ausgemalt wird, sondern es sind Karikaturen. Und in diesen Karikaturen kommen diese Leute so deutlich raus. Man merkt die Absurdität so deutlich, dass es vielleicht uns auch ein bisschen die Angst nimmt vor diesen seltsamen Fake News. Das ist in meinen Augen ein Buch, das jeder Mensch heute anschauen sollte.
Das ist ein gutes Schlusswort. Glauben Sie an die Wahrheit? Von Doan Bui und Leslie Plee, aus dem Französischen, von Christiane Bachtelsen, Carlsen Verlag, 176 Seiten, ab 12. Das waren die besten 7 im Oktober. Ich danke der Jury und ganz besonders natürlich Ihnen, Roswitha Budeus-Budde. Alle Angaben zu den Büchern finden Sie auf unserer Deutschlandfunk-Seite und die Sendung auch nochmal in der Deutschlandfunk-Audiothek. Nächste Woche hören Sie hier den Leipziger Grafiker und Illustrator Egbert Herford. Jetzt folgt Computer und Kommunikation. Einen messereichen Oktober wünscht Ihnen Ute Wegmann.